Willkommen zurück zu unserer zweiten Folge zum Thema Schlaf. Falls ihr die erste noch nicht gehört habt, dann einfach einmal wieder zurückskippen und die Folge nochmal anhören. Und ansonsten jetzt ganz viel Spaß.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Training ohne Limit. Mein Name ist Silvan Schlegel und ich sitze hier zusammen mit dem wunderbaren Hendrik Senf. Und ohne jetzt groß drum herum zu reden, gehen wir direkt rein in Teil 2.
Und nachdem wir jetzt so viel darüber gesprochen haben, warum Schlaf Sinn macht und warum wir es machen sollten, Silvan, ist es vielleicht ein guter Zeitpunkt, mal darüber zu sprechen, wie wir unseren Schlaf verbessern oder vielleicht nicht verschlechtern können.
Eine wichtige Frage, die ich auch meinen Kunden oder meinen Patienten, das ist fast eine Standardfrage, aber bei bestimmten Situationen, gerade wenn man sich so müde über den Tag fühlt oder einfach sich nicht fit fühlt, frage ich immer sehr, sehr gerne, wie schläfst du? Und da achte ich auf bestimmte Faktoren. Die eine ist, wird man überhaupt müde und wie wird man müde? Mhm. Passiert das? Oder hat man ja wirklich so ein Loch immer im Tag drin? Wie schläft man ein? Hat man dabei Probleme? Schläft man durch? Und wie fühlst du dich, wenn du wieder aufwachst? Also frisch und bereit, in den Tag zu starten mit voller Energie oder wie vom Bus überfahren? Und anhand dessen kann man dann schon mal auch einschätzen, wie gut dieser Rhythmus funktioniert, dieser 24-Stunden-Rhythmus, ob da bestimmte Dinge verschoben sind und wo man schon mal versuchen kann, einzugreifen über jetzt die Nahrung, über Schlafroutinen, über Schlafhygiene.
Wenn du jetzt bei einem deiner Patienten dann feststellst, dass die eben ein Problem offensichtlich mit dem Schlafen haben, sind vielleicht schon um 10 immer wieder müde oder können nachts, vielleicht noch ein besseres Beispiel, können nachts gar nicht erst einschlafen, würdest du zu sowas raten wie einer Blaulichtfilterbrille? Denkst du, sowas macht Sinn? Und warum immer dieses blaue Licht?
Super Beispiel. Es ist ja jetzt wirklich Trend geworden, so eine Blaulichtfilterbrille zu tragen oder auch, was ja auch viele machen beim Handy oder beim Bildschirm, so einen Blaulichtfilter draufzulegen. Das ist ja irgendwie in jedem System inzwischen programmierbar. Und um zu verstehen, warum das sinnvoll ist und wann es nicht sinnvoll ist, müssen wir einen Ticken weiter ausholen.
Okay.
Es ist nämlich so, dass wir aufwachen, sobald Licht ins Auge fällt, beziehungsweise auch auf unser Augenlid. Und es hängt damit zusammen, dass wir im Auge bestimmte Zellen haben, die ein gewisses Farbspektrum wahrnehmen können. Und daraufhin ein elektrisches Signal produzieren, was dann wiederum eine Gehirnregion triggert. Und diese Gehirnregion nennt sich Nucleus suprachiasmaticus. Das müsst ihr euch um Gottes Willen jetzt nicht merken. Ihr kennt das unter einem anderen Begriff und zwar als so die innere biologische Uhr. Und das ist verrückt, weil man kann inzwischen nachweisen, dass dieser Nucleus suprachiasmaticus zu fast jedem Organ, nahezu jeder Zelle bei uns im Körper eine Verbindung hat. Und das ist dann unter dem Hinblick sehr, sehr wichtig, weil wir dann sagen, okay, das ist wirklich einer der zentralen Stellschrauben, an der gedreht wird, wenn es darum geht, wach zu werden und in den Tag starten zu können. Und unser Auge sucht dann wirklich nach Sonnenlicht und zwar nach diesem Spektrum, was einem gerade so Richtung Dämmerung morgens da ist. Und das ist eben sehr, sehr blau und gelb. Und das bewirkt dann, dass nämlich Cortisol ausgeschüttet wird auch. Also wir haben eine Reizung in dieser Gehirnregion und dadurch erst werden diese Regelmechanismen eingeleitet. Und wir haben am Anfang darüber gesprochen, eine frühe Cortisolausschüttung ist wichtig, dass dann 12 bis 16 Stunden später auch Melatonin wieder ansteigen kann. Also ist gerade morgens blaues Licht sehr, sehr wichtig und unser Auge ist sehr sensibel für blaues Licht. Deswegen macht es morgens auf jeden Fall Sinn, früh einfach mal draußen spazieren zu gehen, für wen das möglich ist, oder sich auf den Balkon zu stellen oder auch am offenen Fenster zu stehen. 2 bis 10 Minuten reichen aus. Und ihr müsst jetzt nicht direkt in die Sonne schauen, sondern dieses Licht, das einfallende Licht ist eben wichtig. Und am besten auch ohne ein Fenster oder eine Sonnenbrille dazwischen, weil durch ein Fenster 50% weniger der Strahlen überhaupt ankommt, durch eine Sonnenbrille, glaube ich, sogar 400 oder 1000-fach weniger. Das ist ja ganz bewusst so. Aber es ist wichtig, dass das Licht einfällt, damit eben diese bestimmten hormonellen Vorgänge ablaufen können. Sprich, jemanden, der zum Beispiel auch nicht einschlafen kann, ja, als Schlafproblematik, würde ich auf jeden Fall raten, mal zu probieren, früher aufzustehen, auch wenn es erstmal paradox klingt, aber vor allem dann auch früh Sonnenlicht einfallen zu lassen. Und das geht auch wunderbar durch die Wolkendecke durch. Das Entscheidende ist nachher das Licht, was eintrifft und was das Auge aufnehmen kann. Da gibt es eine ganz tolle, wie ich finde, Anekdote auch von Andrew Huberman wieder, der nämlich sagt, jede Zelle bei uns im Körper braucht ja irgendwie Zucker, Glucose, um funktionieren zu können. Und ich kann die Glucose nicht einfach irgendwo in den Muskel reinstecken von außen, sondern ich muss sie aufnehmen über den Magen-Darm-Trakt. Das muss verstoffwechselt werden können. Genauso braucht jede Zelle bei uns im Körper Sauerstoff. Auch den kann ich nicht einfach aus der Luft irgendwie nehmen und, weiß nicht, irgendwo hin schieben, sondern ich muss ihn über die Lunge aufnehmen. Und genau so ist es auch mit Licht. Wir brauchen ein bestimmtes Farbspektrum, was nachher neuronale Signale bei uns im Körper auslöst. Und das können wir einfach auch nicht irgendwo nehmen und hinschieben, sondern wir müssen uns mit unseren Augen aufnehmen.
Um das mal ganz kurz zu machen, es kann durchaus helfen, morgens ein wenig Sonnenlicht abzubekommen, um diesen Tag-Nacht-Rhythmus besser einzustellen. Mhm. Wir wissen ja inzwischen, der stellt sich auch ein, wenn wir überhaupt kein Sonnenlicht bekommen. Auch dann funktioniert unser innerer Zeitgeber. Aber tendenziell weicht er dann ab von dem 24-Stunden-Rhythmus und wir wollen den natürlich möglichst so haben, dass ihr jeden Abend zur gleichen Zeit ins Bett gehen könnt und zur gleichen Zeit aufstehen könnt und da helfen dann so kleine Signale wie eben Licht.
Nichtsdestotrotz ist es wichtig, gerade abends, weil wir eben sehr, sehr sensibel für diese blauen Lichtspektren sind, das so weit es möglich zu reduzieren. Gerade zwischen 11 Uhr abends und 4 Uhr morgens. Wenn wir schaffen, gerade in diesem Zeitraum kein Licht einfallen zu lassen, dann können wir diesen Rhythmus einfach sehr, sehr gut stabilisieren. Also auch abends hilft es vielleicht auch nochmal, dieses Lichtspektrum, was beim Sonnenuntergang auch wieder da ist, ins Auge einfallen zu lassen, um dem Körper zu signalisieren, hey, der Tag hört jetzt auf und wir können jetzt Melatonin produzieren und ich gehe jetzt gleich ins Bett. Aber dass wir dann wirklich ab einem bestimmten Zeitpunkt auch kein künstliches Licht mehr da haben.
Genau, ich glaube, also man muss dann abends nicht unbedingt irgendwelches Dämmerungslicht einfallen lassen, sondern es reicht schon, wenn die Dämmerung einsetzt, indem einfach weniger Licht da ist insgesamt. Aber was du ja auch gerade eben schon gesagt hast, blaues Licht ist ganz entscheidend. Nichtsdestotrotz, jede künstliche Lichtquelle verschiebt den Tag-Nacht-Rhythmus nach hinten.
Exakt.
Das ist nur bei einer normalen Glühbirne deutlich weniger der Fall, als wenn wir zum Beispiel aufs iPad gucken und da LED-Licht abbekommen.
Ja.
Das heißt, am Abend sollte es insgesamt dunkler werden, immer, immer dunkler. Nur wir können vielleicht nicht immer auf Licht verzichten. Da bin ich der Erste, der zugeben würde, dass ich abends nochmal aufs Handy gucke oder sowas. Und entscheidend ist dann zu wissen zumindest, dass das nicht mehr zu lange der Fall sein sollte, das Licht absolut maximal runtergedimmt werden sollte und vor allen Dingen wir natürlich in unserem Nachtmodus sind, der nicht 100% unseres Blaulichts rausfiltert, aber vielleicht so 93%, 97%, je nachdem, wie stark der eingestellt ist.
Ja.
Natürlich ist an der Stelle das Auge nicht der einzige Taktgeber, sondern auch Faktoren wie soziale Interaktion oder gerade die Körpertemperatur, das spielt eine absolut wichtige Rolle. Das heißt, wenn ihr in einem Raum seid, der zu warm ist, dann wird es viel, viel schwieriger einzuschlafen, als wenn ihr in einem zu kalten Raum seid. Muss der Raum deshalb kalt sein? Nein. Aber ihr wollt es definitiv nicht zu warm im Zimmer haben. Silvan, was denkst du, haben Supplements für eine Relevanz?
Auch sehr, sehr trendy, muss ich sagen. Also gerade so in den letzten Jahren kamen ja viele Produkte auf den Markt, die Melatonin mit drin haben.
Ja.
Ob es jetzt ein Spray ist oder irgendwelche solche Tropfen oder in welcher Form auch immer, aber dass Melatonin genutzt wird, um das Einschlafen zu erleichtern. Und da muss ich einfach mal kritisch drüber nachdenken, weil wir jetzt anfangen, ein Hormon zu supplementieren, wo wir eigentlich noch gar nicht genau so wissen, was das eigentlich noch für Funktionen im Körper hat. Melatonin unterdrückt zum Beispiel auch den Beginn der Pubertät. Gerade bei kleinen Kindern und Jugendlichen haben wir nicht nur während der Nacht eine Melatoninausschüttung, sondern auch über den gesamten Tag. Und wenn wir dann biochemisch im Grunde erst zur Nacht hin Melatonin ausschütten, können wir sagen, okay, wir werden biochemisch jetzt auch gerade Richtung Erwachsen, weil dann das Ganze beginnt sich umzustellen. Also würde ich nicht einfach anfangen, ein Hormon zu supplementieren, was in diesem Regelkreis ja dann doch relativ große Auswirkungen auch haben kann. Das soll jetzt keine Angst machen, okay? Also es ist mit Sicherheit nicht so relevant, wie wenn ich mir das Testosteron spritze, Okay, das hat mit Sicherheit größere Auswirkungen. Aber ich würde, bevor man anfängt, ein Hormon zu supplementieren, mir immer einmal eine professionelle Meinung von einem Arzt holen, um das Ganze nachher auch abzusprechen.
Also um meinen Senf da auch nochmal mit zuzugeben, ich sehe es als sehr unproblematisch im Erwachsenenalter. Das mit dem jugendlichen Alter wusste ich tatsächlich auch noch nicht, was das für Auswirkungen hat oder beziehungsweise, dass Melatonin da über den ganzen Tag ausgeschüttet werden muss und frag mich da auch, ob die Kinder dann dementsprechend etwas müder durch die Gegend laufen, aber ich tippe mal nicht. Im Erwachsenenalter sehe ich es als deutlich unproblematischer, man muss sich nur einer Sache bewusst sein, nur wenn man dann einschläft, heißt es noch nicht, dass der Schlaf auch die entsprechende Qualität hat. Absolut. Denn Melatonin ist etwas, das uns einschlafen lässt, aber noch nicht zwangsläufig bestimmt, wie gut wir schlafen. Das heißt, wie sehr wir in unsere Tiefschlafphasen hineinsinken oder wie durchgehend unsere Rapid-Eye-Movement-Phasen sind.
Ja.
Weil wenn die fragmentiert sind, haben wir nichts davon, wenn wir gut eingeschlafen sind. Also es gibt andere Stellschrauben, an denen geschraubt werden sollte, die nicht Melatonin-Supplementierung heißen, die wahrscheinlich besser sind.
Richtig, und da reden wir dann wirklich über Schlafhygiene, über Regelmäßigkeit der Schlafenszeiten, dass wir sowas etablieren, bevor wir anfangen, in einen Regelkreis einzugreifen, den wir gar nicht so genau verstehen.
Allerdings, alte Leute, ich habe es schon eben gesagt, die haben mehrere Probleme. Die haben das Problem, dass sie weniger Schlafqualität haben, dass sie nachts aufwachen häufig, weil sie auf die Toilette müssen und dass sie schlecht einschlafen, sodass es bis zum 80. Lebensjahr knapp 20% schlechtere Schlafeffizienz, als wir haben könnten im Teenageralter.
Okay.
Also wenn du dir vorstellst, Schlafeffizienz, du liegst 8 Stunden im Bett und du schläfst 8 Stunden durch.
Hm.
Das wäre eine sehr, sehr hohe Effizienz.
Ja.
Und wenn du 80% nur noch davon hast, dann ist das deutlich über eine Stunde. Also du liegst so lange wach in deinem Bett.
Ja.
Wir schütten immer weniger Melatonin auch aus im Alter, dementsprechend wer da supplementiert, hey, absolut in Ordnung, finde ich.
Ja, um runterzukommen.
Absolut in Ordnung, ist aber auch nur eine Sache, die als Zusatz genutzt werden sollte.
Ja.
Und es ist nochmal ein drastischer Unterschied, ob wir sowas wie Melatonin supplementieren oder ob wir ein richtiges Schlafmedikament nehmen.
Ja.
Okay?
Ja.
Also an der Stelle in Ordnung, Melatonin zu verwenden, wenn wir eben altern und dann es anderweitig ansonsten nicht hinbekommen. Aber wo es sonst sehr, sehr sinnvoll ist, ist zum Beispiel bei Jetlag-Problemen.
Mhm.
Also wenn wir uns kurzfristig an eine neue Zeitzone gewöhnen müssen, kann es uns durchaus helfen, besser in den Schlaf zu finden.
Nichtsdestotrotz, und das sagen wir euch immer wieder, gilt auch wie für die Regeneration, auch beim Schlafen, erstmal die Basics machen, bevor man anfängt, Gadgets und weitere Tools zu nutzen, die in unseren Regelkreis mit eingreifen. Wie ist es bei wirklich Schlafentzug, also wenn wir wirklich so ein chronisches Problem haben, einzuschlafen. Ich sage, so, das nennt sich Insomnia im Grunde ja. Wie würde man dabei oder damit umgehen?
Tatsächlich ist das gar nicht so selten. Also in dieses Insomnia, dieses wirklich nicht schlafen können, das hat eine Person aus 9.
Das ist ganz schön viel.
Das sind sehr, sehr viele Personen. Das sind über 10% der Bevölkerung, ja, haben ein richtiges Schlafproblem. Vielleicht hörst du gerade zu und dir geht's genau so. Es ist zu großen Teilen genetisch bedingt, aber es gibt natürlich einige Faktoren, die das Problem auch noch begünstigen. Und an der Stelle muss man auch sagen, nicht jeder, der zu wenig Schlaf bekommt, hat gleich wirklich ein ernsthaftes Schlafproblem. Weil häufig liegt es an Faktoren wie zu viel Konsum von Medien kurz vor dem Schlafengehen, zu aufgewühlter Zustand und so weiter und so fort.
Mhm.
Also wenn wir das jetzt alles mal gemeinsam in einen Topf schmeißen, dann kommt dieses wirklich nicht einschlafen können, beziehungsweise nachts immer wieder aufwachen, durch die Faktoren von zu hellem Licht vor dem Schlafengehen, zu hoher Raumtemperatur, Alkoholkonsum. Und was ist das Problem an der Stelle? Es wird dadurch ausgelöst, dass wir eigentlich zu einer Zeit, wo wir anfangen sollten, in unser parasympathisches, in unser Entspannungsnervensystem hineinzugelangen. In der Zeit schaffen wir das aber nicht, sondern wir lösen eine Fight-or-Flight-Reaktion aus. Durch eben den Medienkonsum, irgendwas, das uns auffühlt, irgendetwas, das zu viel Licht ausstrahlt oder einfach, und das ist Faktor Nummer 1, etwas, das unseren emotionalen Zustand zu sehr beeinflusst. Wenn uns also was auffühlt und wir kommen in diesen Fight-or-Flight-Modus, dann passiert so eine Kettenreaktion. Unsere Herzfrequenz erhöht sich, unsere Stoffwechselfunktion, die geht nach oben und dadurch erhöht sich natürlich die Körpertemperatur. Jetzt wissen wir, um einzuschlafen, muss die Körpertemperatur nach unten gehen. Wenn die sich also erhöht, Game over für den Schlaf. Und dazu kommen dann noch Stresshormone wie Cortisol, Adrenalin und so weiter und so fort.
Daher kennen wir ja eigentlich Cortisol als Stresshormon.
Genau. Also an der Stelle komplett falsch, weil unser Thalamus, der bleibt aktiv. der blockiert nicht die Informationen, die reinkommen.
Ja.
Und du nimmst auf einmal alles wahr und alles nervt dich irgendwie, jedes Geräusch, was weiß ich. Und du schaffst es einfach nicht zu schlafen. Und selbst wenn du dann einschläfst, hast du höchstwahrscheinlich eine schlechtere Schlafqualität und eine fragmentierte Rapid-Eye-Movement-Phase. Also auch da kommst du nicht richtig zur Ruhe. Viele dieser Leute, die diese Probleme haben, die diese Schlafprobleme haben, versuchen das dann mit Schlafmedikamenten zu lösen. Also richtig aggressiv dann dagegen vorzugehen.
Ja.
Und auch da muss man sagen, Schlafmedikamente, die sedieren dich. Es ist nicht vergleichbar mit natürlichem Schlaf. Die ganzen Vorteile, also ich verstehe das, dass man das dann konsumiert, weil anders findest du ja gar keine Ruhe. Aber das Problem ist, die replizieren nicht das, was du normalerweise durch natürlichen Schlaf bekommen könntest. Diese ganzen Benefits, über die wir die ganze Zeit gesprochen haben, die kriegst du nicht, wenn du die Schlafmedikamente reinfährst. Und genauso ist es übrigens mit Alkohol. Viele Leute denken, wenn sie Alkohol trinken, dann kann man danach besser schlafen.
Also es kommt zu dem Zustand, dass du dann auf einmal richtig müde wirst, aber der Schlaf ist mit Sicherheit nicht so erholsam, wie er normalerweise wäre.
Genau, das ist der Punkt. Also der Alkohol lockert einen so ein bisschen auf, ne? Und man wird dann tatsächlich irgendwann müder und schläft dann vielleicht deswegen ein. Aber das heißt noch lange nicht, nur weil du dann schläfst, dass es auch ein guter Schlaf ist.
Mhm.
Pass auf, ich erinnere mich an eine Geschichte von einer, ich saß im Auto mit einer Krankenschwester und habe mich mal mit der unterhalten. Die hat mir dann erzählt, wir sind immer viel feiern gegangen und dann haben wir uns richtig die Kante gegeben. Aber als Krankenschwester ist das ja überhaupt kein Problem, weil du machst es einfach so. Die größten zwei Probleme von Alkohol sind ja Schlafmangel und Dehydrierung.
Ja.
Also setzt du dir einfach vorm Schlafengehen noch eine Infusion und haust dir und gehst gegen die Dehydrierung vor. Und zusätzlich nimmst du dann einfach ein Schlafmedikament, dann wachst du morgens auf und du schläfst. Ich schlafe dann immer so gut, sagt sie, dass ich sogar morgens immer noch ein bisschen groggy bin, weil das einen in so einen tiefen Schlaf haut, dass man selbst den Vormittag über immer noch müde ist. Und damals habe ich das einfach nur so für mich angenommen, aber inzwischen weiß ich, du bist am Morgen dann nicht groggy, weil du dieses Medikament dich so doll müde macht, dass es immer noch den Vormittag anhält, sondern tatsächlich, weil der Schlaf einfach so scheiße danach ist, dass du nicht gut geschlafen hast.
Richtig.
Aber natürlich mit der Infusion keine schlechte Strategie, um morgens nicht dehydriert zu sein. Also du hast wahrscheinlich nicht so eine Kopfschmerzen.
Das hilft auf jeden Fall. Aber das zu nutzen, um die Effekte, die du eigentlich bräuchtest, wettzumachen, das funktioniert halt nicht. Also dann lieber durchmachen und vernünftig auskatern und dann wieder zurück zu deinem Rhythmus finden. Aber wie sollte man es denn machen, Hendrik?
Punkt 1. Und ich würde jetzt einfach die Sachen, die wir im Podcast bisher besprochen haben, komplett nochmal zusammenfassen.
Voll gut, ja.
Und vielleicht noch den ein oder anderen Gedanken dazu schmeißen, wie ihr den Nachtschlaf dann maximieren könnt. Das allererste ist der Schlafrhythmus. Das haben wir jetzt wirklich stundenlang diskutiert.
Ja.
Nach Möglichkeit auch das Wochenende durch immer den gleichen Schlafrhythmus beizubehalten. Das ist wahrscheinlich das Allerwichtigste.
Bin ich absolut bei dir.
Eine gewisse Form von Sport zu machen, und ihr seid beim Training ohne Limit Kanal, also macht ihr natürlich Sport, aber wann macht ihr bitte keinen Sport direkt vor dem Einschlafen und insbesondere keinen zu intensiven Sport, weil wenn eure Stoffwechselfunktion jetzt ab maximal pumpt, dann werdet ihr auch nachts nicht schlafen. Wenn ihr also um 22 Uhr noch ins CrossFit Workout geht, dann könnt ihr garantiert nachts nicht mehr einschlafen. Ich würde insgesamt nicht empfehlen, nach 20 Uhr noch so richtig intensive Workouts zu machen, weil sonst wird es nachts einfach super schwierig.
Was hältst du von so einem leichten Hypertrophietraining? Also leicht ein bisschen durchpumpen?
Ja, mit Sicherheit okay, aber dann auch mit einem Abstand von 3 Stunden zur Schlafenszeit ungefähr, okay, wenn man das vorher schon einplant.
Okay.
Oder wenn man jetzt locker joggen geht oder so, kein Thema. Ne? Aber unmittelbar vorm Schlafen auch keine tolle Idee.
Okay, weil das gebe ich mal so weiter. Am besten, also wirklich keine intensiven Belastungen mehr dann gerade abends, sondern die dann eher tagsüber morgens.
Ja.
Aber so leichtes Pumpen, das ist auf jeden Fall möglich. Wenn du sagst, 3 Stunden bis zum Schlafen, passt das ja absolut.
Aber auch dann natürlich unsere Empfehlung, die wir sonst häufiger mal geben, Koffein vor dem Training zu konsumieren, weil das macht einen dann noch mal ein bisschen leistungsfähiger, ist am späten Nachmittag natürlich keine gute Idee mehr. Wir haben über Koffein vorhin schon gesprochen. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist, wie lange Koffein braucht, um sich wieder abzubauen. Und die Halbwertszeit, die beträgt 5 bis 7 Stunden. Also, wenn ihr um 17 Uhr 100 Milligramm Koffein zuführt, dann sind das 22 bis 24 Uhr höchstwahrscheinlich immer noch um die 50. Damit kann man schon schlafen. Kommt ja auch darauf an, wie sensibel man dafür ist. Richtig. Aber wenn es mehr wären, zum Beispiel 200 Milligramm um 17 Uhr oder sowas, und ihr vielleicht sogar noch ein bisschen sensibler seid, dann habt ihr echt Probleme, abends einzuschlafen.
Ja.
Also wählt die Zeit, wann ihr Koffein konsumiert und wie viel, natürlich clever aus. Vielleicht eher bei der Morgens-Cardio-Einheit und nicht bei der späten Abendeinheit. Dann, wenn es ums Essen geht, da empfehle ich nicht zu viel Essensmenge kurz vorm Schlafengehen nochmal zu konsumieren, auch wenn man dann erstmal ein bisschen müder wird, denn trotzdem schläft man dann nachts etwas schlechter. Und auch etwas, was sehr, sehr schwer verdaulich ist, also Rohkost oder sowas. Wenn man da jetzt Unmengen von konsumiert, bevor man schlafen geht, ist die Verdauung natürlich total noch am Arbeiten.
Ist witzig, weil das mache ich ja genau abends und ich schlafe wunderbar ein.
Hey, also ich sag mal so, der Körper adaptiert dann alles. Aber wenn du jetzt Schlafprobleme hättest...
Richtig.
Ne, wenn darum du Schlafprobleme ja. hättest, exakt. Woran musst du dann denken? Was sind dann Punkte? Wenn die Sachen für dich funktionieren, mein Vater trinkt abends nochmal einen Espresso vorm Schlafengehen. Verstehst du? Das ja. funktioniert auch. Aber wir reden über jemanden, der gerne seinen Schlaf verbessern möchte, weil er im Moment Probleme damit hat. Zu späte Naps. Wir haben gesagt, Naps sind gut, aber wenn wir jetzt um 18 Uhr noch einen Nap machen, ist das vielleicht keine gute Idee mehr. Und auch an Naps muss man sich in gewisser Weise gewöhnen. Wenn wir jetzt anfangen mit einer Stunde nappen, hey, da wird es nachts nichts mehr mit dem Schlafen.
Ja.
Es muss auf jeden Fall dunkel sein im Zimmer, das haben wir schon gesagt. Es muss kalt sein, zumindest zu der Zeit, wo wir schlafen wollen. Und ja, am besten verbannen wir die Elektronik mal schön aus dem Zimmer. Aber was vielleicht so ein kleiner Extra-Hack nochmal ist, ist abends ein Bad zu nehmen. Und zwar ein warmes Bad. Aber warum eigentlich ein warmes Bad? Und zwar ist es egal, welche Temperatur das Wasser hat an der Stelle. Aber wenn wir rauskommen, dann verdunstet das Wasser auf der Haut und somit hat es einen kühlenden Effekt. Könnten wir ja eigentlich auch direkt kaltes Wasser nehmen, oder? Aber das Problem ist, wenn wir kaltes Wasser nehmen, dann sind wir so wach, dass das nicht unbedingt funktioniert. Aber dieses Benetzen einfach nochmal und dazu dieser entspannende Effekt vom warmen Wasser kann durchaus helfen, dass wir nachts besser einschlafen.
Würde es auch reichen, einfach nur das Gesicht zu benetzen und kurz abzutupfen?
Ja, theoretisch schon, aber dann hast du natürlich nicht den Effekt von dem warmen, entspannenden Bad.
Okay, gut, ja.
Ne? Mhm. Aber theoretisch reicht auch das Benetzen des Körpers oder des Gesichtes mit Wasser, um dich schon mal so ein bisschen runterzukühlen. Und ein letzter Punkt, der, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist für jemanden, der wirklich nicht einschlafen kann, nicht wach im Bett rumliegen. Also
wie würdest du anders vorgehen?
Vielleicht ein Buch nehmen und tatsächlich noch ein paar Zeilen lesen, aber aus dem Bett herausgehen und dann nochmal ins Wohnzimmer auf die Couch kurz runterkommen, beruhigen, aber nicht den Körper daran zu gewöhnen, stundenlang wach im Bett rumzuliegen.
Okay.
Also wenn es wirklich gar nicht geht, dann lieber nochmal eine leichte Aktivität machen, bevor man wieder zurückkommt.
Ja.
Und jemand, ich glaube, wie häufig mit Insomnia-Patienten umgegangen wird, die wirklich massive Probleme damit haben, was man da macht, ist, dass man tatsächlich die Schlafdauer kürzt im ersten Atemzug. Das ist jetzt keine Empfehlung, die ich mit rausgeben möchte. Wir reden ja darüber, genug Schlaf zu bekommen. Aber jemand, der gar nie schlafen kann, der steht bewusst früher morgens auf, setzt sich dann schon Licht aus, generiert eben diesen Rhythmus, in Anführungszeichen, sodass der Schlafdruck auch durch Adenosin, was sich ja dann über einen längeren Zeitpunkt aufbauen kann, viel, viel größer wird und dass es dann nachts auf Dauer einfacher wird, einzuschlafen. Da wird dann auch gerne mal die Dauer des Schlafs auf unter 6 Stunden für einen gewissen Zeitraum reduziert, einfach damit man es wieder hinbekommt und dann kann man das erweitern. Aber grundsätzlich, wenn man sich an diese Dinge hält, dann sollte es bedeutend besser funktionieren. Und wie geht man jetzt mit diesem ewigen Gedankenkreis im Kopf rum? Ich glaube, das ist ein Thema für eine Meditationsfolge, weil ganz so einfach ist das natürlich nicht beantwortet. Das ist ein Emotionskontrolleproblem sozusagen.
Das ist richtig, das ist richtig. Nichtsdestotrotz war das heute extrem deep und ich finde eine sehr schöne Zusammenfassung nochmal zu dem kompletten Thema Schlafen. Es wurde jetzt ein Zweiteiler und das ist, glaube ich, auch richtig so, weil wenn man jetzt 1,5 oder 2 Stunden nur über das Thema spricht, dann kommt man am Ende gar nicht mehr mit, sondern das ist wichtig dann, dass man mal einen Break bekommt. Und schreibt uns doch gerne mal, wie ihr damit umgeht, wie ihr an eurem Schlaf arbeitet, ob ihr euch überhaupt darüber Gedanken macht. Nehmt gerne mal Bezug dazu. Und in der nächsten Woche werden wir mal darüber sprechen, wie wir mit Schmerzen umgehen. Auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, wie ich finde. Und auch da probieren wir euch praktische Hinweise wieder mitzugeben. Ihr kennt das. Also macht euch eine schöne Woche. Bleibt gesund und bis dahin.
Auch von meiner Seite, ich freue mich auf euch bis in die nächste Woche und bis dahin schlaft gut.
Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann erzählt euren Freunden davon, verlinkt uns in eurer Instagram Story und schreibt uns euer Feedback dazu.
Abonniert uns auf den Social Media Kanälen, hört uns bei Spotify oder Apple Podcast und jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Wir sehen uns beim nächsten Mal.
Macht's gut. Bis dahin.